Professor oder Doktor werden, das alles und Millionär, das alles wird dich am Ende nicht so reich machen, wie Gott zu dienen. Unser Ziel sollte eigentlich sein, als solche, die die Liebe Gottes erlebt haben, seine Liebe weiterzugeben. Dass die Menschen merken, dass Gott uns alles ist. Er sprach gerade, wie man so manche Nachrichten hört, womit sind eigentlich die meisten Nachrichten in unseren Medien gefüllt? Sensation von Katastrophen, denke ich, Terror, Not über Not. Und immer wieder ist man dann erstaunt, was die Menschen alles tun nach so einer Katastrophe. Als zum Beispiel die Germanwings abstürzte in den Alpen, dort direkt in das Gebirge hineinprallte und zerschellte, da wurden tagelang, wurde jeder Fleck durchsucht, natürlich auch nach der Blackbox dort, aber auch nach den Überresten der dort ja zerfetzten Leichen. Wenn man dann liest, was geschieht, wenn da so ein furchtbares Unglück wie jetzt in China, wo diese Explosion stattfand, das sind ja tausend von Autos, alles ist verbrannt. Die riesigen Container wurden durcheinander gewirbelt, als ob es kleine Kieselsteine wären. Und alles über mehrere Kilometer war verbrannt, zerstört. Oder wenn man dann von so einem Erdbeben liest, wie in Haiti oder jetzt vor wenigen Monaten in Nepal oder vor Jahren, denke ich, an Kobe, dann liest man, wie die Einsatzkräfte fast Tag und Nacht unterwegs sind. Als in Kobe dieses furchtbare Erdbeben war, da wurden die Helfer interviewt und einer von den Leuten sagte, seit über 30 Stunden habe ich kein Bett gesehen und keinen Schuh gewechselt, nichts. Ein Mann war 3 Tage nonstop im Einsatz. Warum? Um zu suchen, ob nicht doch irgendjemand zu finden wäre. Nun frage ich, was ist die wichtigste Aufgabe von uns Christen? Große Frage. Was ist die wichtigste Aufgabe für einen Christen? Sein Wort weitergeben. Sehr gut. Kann man noch ein paar bisschen mehr das einkreisen? Ja. Auch das, sehr gut. Menschen von Jesus zu erzählen, wunderbar. Aber was ist das Ziel? Wozu ist Jesus in die Welt gekommen? Amen. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen, und selig zu machen, was verloren ist. Dazu ist er gekommen, sagt er. Das ist seine eigene Definition seines Kommens. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und dafür war er wahrlich sehr, sehr viel aktiv unterwegs. Er war so müde, dass er im Boot, als der furchtbare Sturm aufkam und das Boot zu sinken drohte, weil es sich füllte mit Wasser und diese erfahrenen Fischer wie Petrus und Johannes, Jakobus, nicht mehr der Situation Herr waren, da hat Jesus geschlafen, weil er so erschöpft war. Und dann kamen die Jünger zu ihm und sagten, Meister, bewegt es dich denn gar nicht, dass wir untergehen? Wir gehen ja alle, kommen ja alle um. Und dann stand Jesus auf, hob seine Hand und sagt, Wind, schweige, Wellen, legt euch. Und es war Ruhe. Und er sagte seinen Jüngern nur, oh, ihr Kleingläubigen. Aber wenn du das Leben Jesus anschaust, dann siehst du, dass es ihm um die Verlorenen geht. Und wer sind diese Verlorenen? Ich habe vor vielen Jahren, glaube ich, mal hier gesagt, verloren ist alles, was nicht dort ist, wo es hingehört. Ich habe so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, das ist wie bei Paulus, ein Pfahl im Fleisch. Immer wieder verliere ich meine Schlüssel. Und suche nach Schlüsseln. Ich sage dir immer, ich habe die Schlüsselaritis. Es gibt ja Gastritis und Appendizitis. Das sind all die Krankheiten. Die haben diese schöne Endung Itis. Und ich habe die Schlüsselaritis. Und das ist was Furchtbares, wenn man die Schlüssel sucht. Lass mich dir sagen, ein Schlüssel könnte in einem Tresor zwischen lauter Geldscheinen liegen. Dann wäre er trotzdem verloren. Der könnte ihm, wenn du es nicht weißt, der könnte im Geld schwimmen, dann wäre er verloren. Ein Schlüssel könnte irgendwo in einer deiner feinsten Jackentaschen sein, der schönsten Anzug, wo du hast. Wenn du ihn suchst und du findest ihn nicht am Schlüsselbrett, dann ist der Schlüssel verloren. Sind wir uns einig? Und lass mich dir sagen, auch ein Mensch, der könnte im Geld schwimmen, so reich sein, wenn er nicht dort ist, wo er hingehört. Weißt du, wo wir hingehören? Zu Gott. Gott hat uns für sich geschaffen. So sagt die Bibel. Gott hat uns für sich geschaffen. Zur Gemeinschaft mit ihm. Überhaupt, ich war Junge, vielleicht 12 Jahre, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, über das Geheimnis, das ich beobachtete, dass alles Geschaffene in der ganzen Welt nur Sinn hat, wenn es bei seinem Schöpfer ist und für seinen Schöpfer da ist. Das kann man belegen. Was nützt ein Mausloch ohne die Maus? Was nützt ein Spinnennetz ohne die Spinne? Nur zum Wegfegen. Es ist gut. Für die Spinne ist es sehr wichtig. Das ist die Stelle, wo sein Essen sich holt, wenn die Fliege da drin hängen bleibt. Was ist das Vogelnest gut ohne den Vogel? Du kannst nehmen, was du willst. Was wäre dieser Synthesizer, E-Piano, gut ohne den Mensch? Manche Künstler würden jetzt Katzen drüber laufen lassen und dann feststellen, was da für herrliche Töne rauskommen. Aber das ist nicht der Sinn des Synthesizer, Katzen drüber zu laufen zu lassen. Das ist geschaffen für Menschen und nur mit Menschen wird es Sinn haben. Manche haben ja Affen einen Pinsel in die Hand gegeben und der Affe hat dann den Pinsel in die Farbe getaucht und hat gegen die Wand geschleudert. Und das war dann das große Kunstwerk. Nein, du kannst anschauen, was du willst, ob das ein Stuhl ist. Ohne den Menschen ist es sinnlos. Dein Auto ohne den Menschen, seinen Schöpfer, ist sinnlos. Alles weg vom Schöpfer, von dem, der ihn hergestellt hat. In diesem Fall der Mensch, in meinem Fall der Vogel, in meinem Fall die Maus oder was immer. Ohne den Schöpfer ist sinnlos. Unser Leben hat ein Ziel, dass wir mit Gott in Verbindung sind. Und lass mich dir sagen, was das ein Reichtum ist für einen Menschen, mit Gott in Verbindung zu sein. Das größte Geschenk. Jesus sagt, wer weiß übrigens, wo, in welchem Zusammenhang der Jesus dieses Vers aussprach, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist eines unserer großen Probleme heute. Während die Alten früher, die haben die Bibel, Teile zumindest, auswendig gelernt. Also im evangelischen Konformantenunterricht oder Religionsunterricht, wenn die Leute konfirmiert werden wollten, dann mussten die viele Bibelstellen auswendig kennen. Dann haben die 10 Gebote auswendig gekannt und mussten es sagen können. Dann haben die manche Psalmen gelernt und die Erklärung dies und jenes, also im Katechismus. Heute die wenigsten unserer Christen, und wenn sie noch so sehr sagen, ich liebe Jesus, könnten mir die 10 Gebote sagen. Und wir stellen fest, dass die Menschen immer weniger im Wort Gottes lesen. Dabei sagt die Bibel, sinnet darüber nach, Tag und Nacht. Es gibt einen Psalm, der länger ist als alle anderen. Und er spricht vor allen Dingen über eines. Wie heißt der Psalm, der längste ist? Jawohl, der Psalm 119. Und wenn du da nachschaust, dann steht in diesem Psalm 119, ich weiß nicht, über 40 Mal, glaube ich, dein Wort, dein Wort, dein Wort. Deine Gebote, deine Satzungen. Dein Wort macht mich klüger als alle meine Lehrer. Dein Wort ist mir kostbarer als Gold und Feingold. Dein Wort ist mir süßer als Honig und Honigsein. Da rühmt der König David die Größe, die Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Einer der größten Männer Gottes nach Moses, der wurde gerade schon genannt, war der Josua. Sein Nachfolger. Von dem sagte Gott, ich werde mit ihm sein und mit dir sein, so wie ich mit Moses war. Und dieser Josua, dem wurde gesagt in Josua Kapitel 1, sinne Tag und Nacht über mein Wort nach. Lass diese Worte meines Buches nicht von deinem Munde weichen. Wenn du darüber nachsinnst, so wirst du gelingen haben in allem, was du tust. Wer möchte von uns nicht Erfolg haben? Wir fragen uns, der Moses, der hat gesagt, Herr, lass meine Werke gelingen. Der Begriff, mein Gelingen, das Gelingen meiner Werke, hängt von dir ab, von deiner Größe, dass du mit dabei bist. Und der Jesus, der nun, das sagt im Lukas-Evangelium überhaupt, hat das Lukas-Evangelium sehr viel über Verlorene geredet. Letzten Sonntag habe ich in Ulm gepredigt, da war, wo ist der junge Mann, der dort war? Da sitzt er. Der war da im Gottesdienst und da sprach ich über die 3 Verlorenen, die im Lukas-Evangelium sind. Im Lukas Kapitel 15, da wird zunächst einmal ein verlorenes Schaf, dann die verlorene Münze, dann der verlorene Sohn. Da hat der Jesus so viel ausgesagt über das Verlorensein. Und damit zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihm diese Sache mit dem Verlorenensein ist. Und wenn ich dann denke, dass Leute um verlorener Menschen, die nicht mehr zu retten sind. Also es war klar, sie ist German Wings, als die dort zerschellt ist an dem Berg, da war keiner der Insassen mehr zu retten. Und nun, das ist eine Frage der Pietät und vieles andere, aber letztlich, wo unser Leichnam begraben ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Wir machen ja so einen Kult um die Toten. Und Jesus hat mal gesagt, lass die Toten begraben. Aber mein Vater hat immer gesagt, mir ist das egal, wo ich begraben bin. Und wenn ich erlebe, wie Leute ihren Leichnam, wenn sie in Afrika sterben, nach Europa überführen oder von Amerika nach Afrika zurück, dann würde ich sagen, um Himmels Willen, spar dieses Geld für was Gutes. Begrab mich dort, wo ich gestorben bin. Ob das in Amerika ist oder Asien, das ist alles Gottes Erde. Und Ich werde nichts davon merken, ob ich dann in Asien mal liege oder in Europa. Und selbst die früher und die Älteren, die gehen ja oft jeden Tag zum Friedhof und schauen das Grab an. Aber von Jungen, da gibt es ja kaum einen, der mal so ein Grab besucht. Da spielt es auch in der Tradition der Jugend keine große Rolle mehr. Und ich denke immer, es wäre immer besser, wir zeigen unsere Liebe den Menschen, solange sie leben und nicht dann, wenn sie gestorben sind. Dann ist sowieso zu spät. Die merken nichts mehr davon, von unserer Liebe. Die Liebe sollst du zeigen, jetzt wo du lebst, jetzt wo der andere lebt. Was du tust einem Gestorbenen, das bringt ihm selber gar nichts. Das ist mehr vielleicht eine Selbstberuhigung und Befriedigung, dass man das getan hat gegenüber dem Verstorbenen. Aber der Jesus, der spricht von dem Verlorenen und will, dass denen geholfen wird. In 1. Timotheus 2, 4 heißt es, denn Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass sie alle gerettet werden und das ewige Leben haben. Dem Apostel Paulus ist das so eine große Not, dass seine Volksgenossen, die Juden, Jesus nicht erkannt haben und deshalb verloren gehen. Denn Jesus sagt, dass niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren würde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir gehen ja jetzt bald wieder nach Israel. Da haben diese Reise, da gehen bis jetzt 31 Leute mit. Aber wir können bis zu 50 mitnehmen. Und wir werden dort auch israelische christliche Gemeinden, palästinensische Gemeinden besuchen und dort zum Teil auch predigen. Und als wir das erste Mal dort waren, wir sind dorthin gegangen, weil Gott mir klar, so wie ich jetzt zu euch rede, gesagt hat, dass wir nach Israel gehen sollen und das Evangelium verkündigen. Und als ich es in der Gemeinde in Ulm sagte, und die Ulmer Gemeinde ist ja nicht klein, das sind ja insgesamt zählen sich über 600 dazu, aber die Zahl spielt ja vor Gott keine Rolle. Aber dann haben die Leute mir alle gesagt, Peter, das kann nie unsere Aufgabe sein. Und gerade wir Deutschen, nach dem, was wir verbrochen haben gegenüber den Juden im Dritten Reich, wie können wir denen das Evangelium sagen? Und ich bin vor Gott wieder gegangen und habe das gesagt. Und der Herr sagte mir, nein, gerade deshalb, weil das deutsche Volk diese Schuld auf sich geladen hat, ist es umso mehr verpflichtet, meine Liebe weiterzugeben. Und die größte Liebe, die du einem Menschen geben kannst, und Israel ist nicht, dass du da vielleicht ein paar Euros dort lässt bei einer touristischen Reise oder dass du ein paar Bäumchen pflanzt. Das ist ja große Tradition bei vielen Israel-Freunden, Bäumchen zu pflanzen. Wobei für Israel auch Bäume, gerade in der Wüste sind Bäume A und O. Aber als wir dort ankamen, war ich bei Dr. Eretz Zoref, dem Leiter von Israel College of the Bible. Und der fragte mich, die sagen ja alle zueinander, reden Sie an mit dem Vornamen. Da sagt keiner zum Ministerpräsident, Herr Ministerpräsident, der Benjamin Netanyahu wird angesprochen, Benjamin. So wird er angeredet von allen. Da würde unsere liebe Frau Merkel angesprochen und gesagt, Angela, das ist das Normale in Israel. Alles wird mit dem Vornamen angesprochen. Und er hat mich noch nie gesehen und sagt, Peter, ich würde mich interessieren, weshalb kommst du hierher? Dann sagte ich, ich komme hierher, weil mir Gott den Auftrag gegeben hat, hier die Liebe des Herrn Jesus, des größten Sohnes dieses Volkes, zu verkündigen. Dann fällt der Mann mir um den Hals und sagt, wie wunderbar, du bist der erste der christlichen Touristen, die das sagen. Die alle kommen nur um irgendwie da christliche Traditionsstätten, die biblische heilige Plätze aufzusuchen und sagen, wir lieben Israel, wir segnen Israel. In Wirklichkeit sind es alles, sagte er, Antisemiten. Sei wie Antisemiten. Das sagt er, natürlich, sie wollten nicht haben, dass wir in ihrem Land sind, aber sie wollen auch nicht haben, dass wir im Himmel sind. Und das sagt er, ach, das kannst du nicht sagen, Bruder. Die wollen schon haben, dass die Israelis im Himmel sind. Sagt, doch, sie wollen es nicht haben. Denn wenn sie es wollten, dann, sie wissen genau, dass niemand in den Himmel kommt ohne Jesus. Sie wissen, dass er der Weg ist, aber sie wollen uns den Weg nicht sagen. Sie reden zu uns nicht über Jesus. Sie verkündigen uns nicht, dass wir uns bekehren müssen. Das sagen sie nicht. Und deshalb, wie können wir glauben, wenn uns nicht gepredigt ist? Und ich habe dort erlebt, wie die Menschen reagiert haben. Araber, Palästinenser genauso wie Israelis. Und wenn ich jetzt am Samstag fahren wir nach Auschwitz wieder zum zweiten Mal, um in Auschwitz, diesem furchtbaren Ort, das Evangelium zu verkündigen. Und als ich zum ersten Mal dort von Polen die Einleitung habe, nicht von Gott erhalten, sondern von Polen die Einladung erhalten habe, dort zu evangelisieren. Weil Polen, die bei uns in Ulm in der Gemeinde sind, so überwältigt sind über die Liebe, die sie erlebt haben. Als wir einen Polen dort mit seiner Frau getauft haben, mitten in der Taufe, auf einmal fing dieser Mann an, jämmerlich zu weinen. Und ich sagte, Bogdan, so heißt er, Bogdan, was habe ich falsch gemacht, dass du so erbärmlich weinst? Du hast gar nichts falsch gemacht. Ich bin nur überwältigt. 20 Jahre bin ich aus Polen draußen im Westen. Verschiedene Länder, auch hier in Deutschland. Und überall waren wir die Polacken, Menschen zweiter Klasse und wurden so der Polacke. Und jetzt kommen wir hierher zu euch und erleben die Liebe und sind plötzlich wie in einer Familie. Es ist so wunderbar, ich kann es nicht fassen. Und war schon, hat der in Polen davon erzählt, wie in Deutschland, in der Gemeinde in Ulm, er mit Liebe überhäuft und überschüttet wird. Und dann kam die Einladung plötzlich. Ich in der großen Versammlung merkst du das oft nicht, wer da alles an Fremden da ist. Und nach dem Gottesdienst steht ein relativ, ich bin ja selber nicht der Größte, aber noch einer, der etwas kleiner ist als ich vor mir. Und stellte sich vor, ich bin Pastor Raschka Christoph von Auschwitz. Ich bin eigentlich gekommen, um dich kennenzulernen und dich einzuladen nach Auschwitz, sagte ich, Bruder, ich bin bereit, überall zu predigen. Ich habe in Südamerika, Nordamerika, Asien, Afrika, in vielen Orten, ganz kreuz und quer in Europa gepredigt, in riesigen Versammlungen. Aber nach Auschwitz, ich als Deutscher, an einem Ort des entsetzlichen Grauens, wie könnte ich dort das Evangelium verkünden und die das von mir abnehmen? Gerade deshalb, bitte komm. Ich habe darüber gebetet und wir sind gegangen. Und jetzt kommt die zweite Einladung oder kam die zweite Einladung. Und am Samstag fahren wir wieder dahin. Da war am Schluss, am letzten Tag, ich weiß nicht, ob ein einziger das Auge trocken war. Die haben geheult wie die kleinen Kinder. Und ich, alles saß da mit dem Taschentuch. Und zum Schluss, die Slawen allgemein, das ist ja früher bekannt gewesen, wie Brezhnev und Gorbatschow sich begrüßt haben, geküsst haben und die so richtig ein Schmatzer. Und die küssen ja direkt, nicht so wie die Franzosen. Ich sage immer, ihr mit eurem Geküsse in die Luft. Nur angedeutet, aber die küssen direkt. Ich kann dir sagen, wir waren gewaschen. Rechts und links gewaschen. Aber du spürtest die Liebe, was die Liebe Gottes tut. Wir möchten die Verlorenen erreichen. Und jetzt möchte ich euch das als Missionar, das ist mein Herzblut, deshalb waren wir gestern wieder in München, um dort in einer Geburtstagsfeier eines 90-Jährigen mit seiner Frau, aber die unwahrscheinlich viel fürs Evangelium getan hat. Und nicht nur über unsere Mission. Für wer betet, für Flüchtlinge, für Kranke, für Schulen, die haben, nun, sie sind wohlhabende Leute, aber die haben Hunderttausende jedes Jahr, zigtausend, manchmal Hunderttausende fürs Evangelium gegeben. Jedes Jahr. In einem Jahr bekam die Mission von denen allein 280.000 Euro. Also, ja, die haben es halt. Du, es gibt viele, die haben es und die geben nichts. Und meine Mutter sagt immer, sie hatten, haben einen reichen Nachbarn gehabt und die waren geizig wie die. Und die hat dann nur gesagt, ja, wir haben es nicht vom Hergeben, wir haben es vom Einnehmen. Aber diese Leute gaben immer wieder. Und wir waren dort, um der ganzen Gesellschaft dort, die zusammen war, einfach zu sagen, was es bedeutet, wenn jemand Gott erlebt hat und deshalb seine Liebe weitergeben will. Nun, der Jesus hat nicht etwas an Euro abgegeben, sondern der Jesus, von dem lesen wir, dass wir nicht gerettet sind durch Silber oder Gold, sondern durch sein kostbares Blut. Und wenn jemand sein Blut abgibt, sein Blut vergießt für den anderen, stirbt für den anderen, dann übertrifft das alles Geben an Geld. Was ist Geld dann, wenn es ums Leben geht? Aber Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass jemand lässt sein Leben für seine Freunde. Ich lasse mein Leben für euch. Und wenn der Heiland, wenn ihm das so wichtig ist, dass er uns allein im Lukas-Evangelium dreimal das sagt über die Verlorenen, die verschiedenen Schattierungen, wie sie gesucht werden. Und dann möchte ich jetzt ein Beispiel geben, das das deutlich macht. Mit einer Geschichte, die wir alle kennen, die wird in der Kinderstunde oft behandelt und jeder kennt die Geschichte. In Johannes Kapitel 6, sie ist natürlich auch in einem anderen Evangelium, aber ich lese von Johannes Kapitel 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wolle. Philippus aber antwortete, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekomme. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote und sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken auf von den Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Sie fallen ließ, ein Boot. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich zurück, wiederum auf den Berg, er allein. Herr Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst, dass ich hier nicht irgendeinen Vortrag halte, sondern dass dein Wort die Herzen erreicht. Und dass jeder Einzelne hier spürt, wie wichtig dir ist, dass niemand verloren geht. Wie sehr du die Menschen suchst. Und wenn hier einer ist, der dich noch nicht persönlich kennt, der nicht die Gewissheit hat des ewigen Lebens, weiß, ich bin gerettet, meine Sünde ist vergeben, ich habe ewiges Leben, dann lass ihn doch das heute erleben. Und uns alle, die wir es erlebt haben, schenke es uns, dass wir es neu begreifen, wie wichtig dir die Verlorenen draußen sind. Die Masse der Welt, die nichts von dir weiß, wie oftmals kaum mehr weiß, was Jesus ist. Und wenn man fragt, wo du geboren bist, wissen sie es nicht. Herr, es ist unglaublich, in welchem Neo-Heidentum wir heute hier leben. Aber Herr Jesus, du weißt um die vielen Ausländer, die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, wie das heute gesagt wird. Du kennst sie, Herr, wo sie herkommen, aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika, aus dem Osten und Süden Europas. Menschen, Muslime, Buddhisten, Hinduisten und andere und Christen, sogenannte Christen, die dich doch nicht kennen. Schenk es, dass wir erkennen, sie brauchen dich. Und dass wir es uns was kosten lassen. Dass wir bereit sind, zu tun, was wir tun können. Und dass du dann das Deine tun willst. Und daraus das Unmögliche möglich machst. Amen. Der Jesus fuhr über den See von Galiläa. Er war ja sehr viel dort in dieser Gegend um Galiläa. Bis heute kann man das sehen, wenn du an diese drei Orte gehst, Kapernaum, Bethsaida, Chorazin. Alles heute Ruinen. Und die Ausgräber der Welt, also nicht Christen, Archäologen, haben dann überall so Stelen, also Steinmale aufgestellt, wo dann oft drauf steht, was Jesus dort angekündigt hat. Denn Jesus hat ihnen verkündigt, dass sie zerstört werden. Und er sagte, o wehe dir, Kapernaum, wehe dir, Bethsaida, wehe dir, Chorazin, denn wenn das, was du erlebt hast, in Sodom und Gomorra geschehen wäre, sie hätten in Sack und Asche Buße getan. Und ich sage euch, im Tage des Gerichts wird es ihnen besser ergehen als euch. Diese Menschen haben erlebt, wie Jesus die Lahmen geheilt hat, wie die Blinden sehen wurden. Die haben die größten Wunder dort erlebt. Und trotzdem haben sie nicht reagiert. Wenn du dann hingehst und heute siehst, wie diese gewaltigen Orte wunderschön aufgebaut, meist aus Basalt, also sehr hartem Stein, der nicht so einfach zu zerstören ist, wie alles zerstört ist. Das ist unheimlich bewegend. Und er kam dort und es heißt, es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und das möchte ich sagen, das ist bis heute eines der ganz großen Nöte, dass die Verkündigung des Evangeliums reduziert wurde auf die Predigt und auf viel Singen. Aber in der Bibel, wo war das Evangelium darum konzentriert, den Menschen zu helfen? Da hat Jesus die Kranken geheilt. Und die Menschenmassen sind gekommen, weil sie erlebt haben, bei dem Mann ist Hilfe. Da kamen die Blinden, die Aussätzigen und alle lief daher. Und in der Urgemeinde heißt es, dass sie von nah und fern die Kranken herbeibrachten. Und dass die Kraft Gottes so real war. Und ich kann euch sagen, ich bin ja 1974, damals war ich ein junger Mann. Ich habe nicht weit weg von hier in Biberach an der Fachhochschule unterrichtet, Architektur. Und bin vom Beruf eigentlich Architekt. Und, aber Gott hat mich gerufen und die Professoren dort, die haben es alle erkannt. Ich weiß noch, der Leiter, Professor Schmidt, sagte, Herr Schneider, dass Sie einen größeren Auftrag haben, als Häuschen zu bauen, ist uns hier allen klar. Und ich habe jahrelang von einigen dieser Professoren nach Afrika Unterstützung bekommen, weil sie gesehen haben, dass das Realität ist und nicht irgendein Geschwätz. Und dann habe ich dort angefangen zu predigen. Und es war nichts Außergewöhnliches, was geschah. Da haben sich schon Menschen auch entschieden für Jesus. Aber das waren Versammlungen, ja, vielleicht doppelt so groß wie die mal, aber nicht mehr. Aber als dann Gott sein Wort bestätigt hat und Kranke gesund wurden, als Leute plötzlich aufstanden am Ende der Versammlung, außer sich, sich nicht zurückhalten ließen und sagt, ich wurde hierher getragen, gelähmt. Eine alte Frau, die wurde im Schubkarren gebracht, völlig gelähmt und stand dann auf und ging plötzlich. Dann sind plötzlich die Scharen gekommen, genau wie hier in der Bibel. Und wir haben erlebt, dass Leute, das habe ich vielleicht schon vorgemacht, dass Leute so Kilometer über die steinigen Wege dort gekrochen kamen, um in die Versammlung zu kommen. Dass Muslime, nicht Christen, Muslime, hunderte Kilometer gefahren sind, weil sie hörten, was Gott dort tat. Wir hatten ja in Ulm den König von Gaundre zu Besuch bei uns. Der mächtigste traditionelle Herrscher in Kamerun, ein Muslim. Und dessen Vater hat uns 7 Hektar, er 3 Hektar geschenkt für die Mission. Weil sie erlebt haben, was Gott tut. So war es bei Jesus. Und das benutzt Jesus, um den Menschen zu helfen und gleichzeitig dadurch andere zu rufen. Im Alten Testament hat der Priester, darüber habe ich gelehrt, an der Bibelschule auch, haben der hohe Priester unten an seinem Gewand immer eine Glocke, ein Granatapfel, eine Glocke, ein Granatapfel im Wechsel gehabt. Und die Glocken mussten läuten, damit er nicht sterbe, wenn er ins Heiligtum geht. Kannst du nachlesen? Ich glaube, es ist 2. Mose 28, Vers 35. Was heißt? Und die Glocken läuten, damit er nicht sterbe bei seinem Dienst. Eine Gemeinde und das Christentum überall, wo es kraftlos ist, wo Gott nicht mehr die Glocken läuten lassen kann. Wozu läuten die Glocken? In der Schule, damit man weiß, jetzt beginnt die Klasse wieder, jetzt muss reingehen, jetzt beginnt die Pause. In den Firmen, naja, dass man mal eine Sirene heute oder sonst was, wo es läutet hat. Die Kirchenglocken läuten. Jetzt ist bald die Kirche. Früher, ich weiß immer gar nicht mehr, wie es jetzt ist, auf dem Dorf. Früher wurde das, glaube ich, zuerst mal gelitten, dann geläutet und dann halbe Stunde vorher und dann, wenn es dann losging, wurde geläutet. Und das sollte die Leute wecken und einladen, jetzt kommt zu Gott. Und lass mich dir sagen, wenn immer Gott sein Wort, seine Macht offenbart, dann werden Menschen eingeladen. Das ist, als ob Gott die Glocken läutet. Und das sind nur die Gaben des Geistes. Aber wenn du dann näher kommst, sollst du, und das ist nötig, damit die Menschen dabei bleiben, die Früchte sehen. Die Früchte sieht man meist nicht aus der Ferne. Die Glocken hörst du einen Kilometer weit. Und wenn es die so große sind wie vom Münster, dann ein paar Kilometer. Aber die Früchte, dazu musst du mit dem Menschen direkt Kontakt haben. Ob der wirklich Liebe hat, ob der wirklich ein freudiger Mensch ist, ob der wirklich Frieden hat oder ob er Streit hat mit jedermann. Das siehst du nur in der, und beides gehört zusammen. Es gibt ja so fromme Leute, die sagen, wir brauchen die Gabe nicht, wir brauchen die Früchte, auf die Früchte kommt es an. Der Heilige Geist ist zu Jesus gekommen in Gestalt einer Taube. Eine Taube hat zwei Flügel. Und wenn sie nur einen hätte, könnte sie dann fliegen? Ja, wir brauchen nicht die Gaben, wir brauchen nur die Früchte. Quatsch! Beides ist nötig. Sonst geht es im Kreis rum. Am Boden drehst du dich dann, aber nicht in die Lüfte, wirst du dich nicht erheben. So, jetzt hat Herr Jesus die Scharen von Menschen vor sich gehabt. Dort am See Genezareth. Der Ort ist übrigens bekannt. Wenn wir jetzt nach Israel gehen, werden wir auch diesen Ort besuchen. Und dann hob Jesus, sagt die Bibel, seine Augen und sah die große Volksmenge. Und es war direkt vor dem Passa. Nun, wir müssen wissen, in Israel am Sabbat ganz allgemein und an dem hohen Feiertag, dem Passa im Besonderen, konnte niemand irgendeine Arbeit tun. Da durftest du keine Küche, in der Küche nicht kochen, das war alles verboten. Da durftest du keine Reise tun. 999 Schritte haben die Juden vorgeschrieben, darfst du machen, mehr nicht. Sonst war Sünde. Außer es war eine Seereise und die Menschen sind ja so raffiniert wie bei uns die schwäbischen Mönche. Die haben ja die Maultaschen, das Fleisch an der Passionszeit in Teig gepackt, damit es die Engel nicht gesehen haben. Als ob die Engel nicht durch den Teig durchsehen können, die Dummköpfe. Und die Juden so waren genauso raffiniert, die waren uns an Intelligenz eher noch stets überlegen. Die haben dann auf die Esel einen Wassersack draufgepackt und haben sie auf den Wassersack gesetzt, damit sie eine Seereise machten, eine Wasserreise. Wie raffiniert. All das ist das Resultat von Religiosität. Hat aber nichts mit Glauben, nichts mit dem Evangelium zu tun. Gar nichts. Aber der Jesus wusste, diese Leute, die jetzt alle hier sind, wenn sie heimkommen, dann ist das Passa und dann gibt es nichts zu kaufen, dann ist kein Laden offen, da ist keine Bäckerei da, da können sie auch nichts zubereiten. Die armen Kinder. Und sagte deshalb seinen Jüngern, womit können wir diese Leute speisen? Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Evangelium ist nie nur geistlich, das heißt frommes Reden, dass man nur von der Ewigkeit redet und mit dem Himmel vertröstet. Evangelium ist für heute, hier, jetzt, für dieses Leben. Evangelium hilft dem Menschen dort, wo er ist. Deshalb haben wir auch in Afrika Schulen und Kindergärten und Krankenhäuser und alles Mögliche gebaut. Insgesamt allein in Kamerun in den letzten Jahren 90 Projekte. Und es ist ganz außergewöhnlich, was Gott dort tut. Wie viele Menschen. Es sind interessant, fromme Leute, die haben oft Kritik. Aber selbst die Regierung, unsere Botschaft, benutzt das als Referenz, unser Hospital, und sagt, das ist ein Beispiel deutsch-afrikanischer Zusammenarbeit. Und es ist großartig, was Gott dort tut, was die Menschen darüber reden, die Welt. Und wir wollen das tun, weil Liebe, die nur Worte hat, nichts taugt. Liebe ohne Tat kannst du vergessen. Deshalb nennt sich auch unsere Missionsarbe, wo ist nochmal dieser Flyer? Liebe in Aktion. Die größte Liebesaktion des Herrn Jesu war das Kreuz von Golgatha. Da hat er alles getan, damit du und ich nicht verloren gehen müssen. Und jetzt sieht er diese Menschenmassen und er fragt seine Jünger, Wie können wir ihnen zu essen geben? Und wie so oft bei Menschen geht es als erstes ums Geld. Oftmals auch in der Kirche. Das Geld. Oh, was wird um Geld geredet? Und in manchen Gottesdiensten am Fernsehen, da wird dann verkündigt, wenn du musst jetzt Saat und Ernte erleben. Wenn du so viel gibst, dann kriegst du den Segen. Und vergleichen es mit einem Cola-Automat, wenn du 1 Euro reinschmeißt, kommt unten eine Dose raus, als ob das was mit Glauben an Jesus zu tun hätte. Und so war der Philippus, das war ein helles Köpfchen. Wenn du sonst auch so den Philippus beobachtest, der hat immer da oben seinen Computer eingeschaltet und hat dann gesagt, Herr, mit 200 Denare, was soll man da für diese Leute? Lächerlich. Und es waren 5000 Männer. Jemand hat gefragt, guck mal die Bibel. Natürlich, sie zählt nur die Männer. Die Frauen haben keinen Wert. Quatsch. Ihr Frauen seid in Gottes Augen viel zu kostbar, als dass ihr in der Zahl ausgedrückt werden könntet. Habt ihr das verstanden, ihr Mannsbilder? Die Frauen sind viel zu kostbar, als dass sie mit einer Zahl ausgedrückt werden. Aber es waren ja nicht nur Männer und Frauen, ich bin davon überzeugt. Da waren viel mehr Kinder da. Das erlebt man in all diesen Ländern. Wenn du einen Gottesdienst hast, da können selbst 5000 da sein und dann hast du 10.000 Kinder. Die Kinder sind in großer Zahl da. Und der Jesus kriegt die Antwort für 200 Denare, was soll das? Und wenn wir uns fragen, wie wollen wir unsere gottlose Welt erreichen? Eine Welt, die ja gar nicht mehr hören will auf Jesus. Da ist alles Exotische aus Asien interessanter als das Christentum. Wie sollen wir ihnen das Evangelium predigen? Und da bräuchte man eine ganz andere Medienpräsenz und am Fernsehen. Und da braucht man Geld dafür, Geld, Geld. Und da heißt dann sofort unmöglich. Genau wie bei Philippus. Und er hat recht. Der hat sicher alle Möglichkeiten durchgegangen und alle Komplikationen. Selbst wenn wir das Geld hätten, wo soll man das Brot herkriegen? Dort in der Einsamkeit, an der Wüste, am Rand des See Genezareth. Selbst wenn da Nachbar eine große Bäckerei wäre, geh mal in die größte Bäckerei von Laupheim oder selbst von Ulm und verlang Brot für 5000 Männer auf einen Schlag. Luise, was meinst du, was würde die Bäckerin sagen? Die würde sagen, Mensch, das ist mal der Einkauf, das, auf den habe ich immer gewartet. Die würde sagen, um Himmels Willen, wie wo soll ich das Brot her? Oder für 5000 Mann ohne Frauen, ohne Kinder. Unmöglich. Und selbst wenn sie es dir verkaufen könnte, wie würde es von dem Brotgeschäft dort, von der Bäckerei, und selbst wenn es eine Großbäckerei wäre, wie würde es das von dort an den See Genezareth bringen, das logistische Problem? Also der konnte alle Probleme durchgehen und überall sagt er, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Summa summarum, total unmöglich. Und so geht es uns doch auch. Es ist total unmöglich. Wir können unsere Welt nicht erreichen. Unmöglich. Und so eine kleine Gemeinde, wie wir sind. Aber jetzt kommt da ein Mann. Der Andreas war kein großer Prediger. Das war der Bruder von Petrus. Der Petrus hat immer das Wort geführt. Andreas war immer in seinem Schatten. Aber Andreas war so ein, man nennt das auch Knopfloch-Missionar. Der kommt so nah zu den Leuten, dass er genau das Knopfloch sieht. Persönlich mit den Leuten. Und der hat mit den Leuten ganz persönlich gesprochen. wusste deshalb von diesen persönlichen Kontakten, da ist ein Bulle, auf gut Schwäbisch, da ist ein Bulle und das Bulle hat 5 Brot und 2 Fisch. Aber nicht so ein schwäbischer genetzten Leibfer. Was haben die, ein Kilo oder was? Oder noch mehr? Oder zwar, bitte? Oder sind es Treibfinder oder was ist früher Kaiser? Oder so ein Kipf? Nein, das sind jüdische Brote gewesen, wie so Matzen. Das ist so groß wie ein Döner heute. Aber nur nicht so dick. Denn die haben ja meist keine große Backpulver und Zeug drin gehabt. Oder. Jedenfalls diese kleinen Brötchen da. 5 Stück. Und 2 Fischle. Und das sagt der Andreas. Und da ist er selbst erschrocken, wahrscheinlich über sich. Und die Jünger haben gesagt, unglaublich. Der Andreas ist doch einfältig. Wie kann man von 2 Brötle, 2 Fischle und 5 Brötle schwätzen, wenn es um die Speisung von 5000 geht? Als ob das überhaupt relevant wäre. Völlig kannst du vergessen. Und dann sagt der Andreas schnell dazu, um zu zeigen, er ist auch nicht selber ganz so dumm, sagt er, aber was ist das für so viel? Das verstehe ich auch, sagt er, dass das nicht ausreicht. Aber wunderbar, für Jesus reicht's aus. Der Jesus fragt nicht, ob du Professor oder Doktor bist. Der fragt nicht, ob du ein riesen Einkommen hast und deshalb viel geben kannst. Der fragt nicht, ob du ein großartiger Sänger bist oder ein fantastischer Redner. Der fragt, ob du bereit bist, das, was du hast, mit der Gabe, die du hast, Gott zu dienen. Und hier sehen wir, was Gott gebrauchen kann. Da kommt der Jesus und sagt also zum Andreas, hol doch mal das Bulle. Und dann steht der Bub vor dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus sieht ihn, wie er sein Säckle da hat. Das hat wahrscheinlich seine Mutter um den Hals gehängt, damit er unterwegs was hat. Und das hätte er selber gern gefäschert. Aber jetzt sagt der Herr Jesus zu ihm, wie heißt du? Lösung des Problems, aber nicht für den Herrn Jesus. Und der Jesus nimmt jetzt die Brote und hält sie seinem Vater vor und dankt dafür und sagt seinen Jüngern, so, jetzt teilt das aus. Und jetzt waren die in der Bredouille, das kann ich dir sagen. Denn von den Jüngern, jeder hat von den 5 Broten 1/12 gekriegt. Das ist schon ein Problem, wie man das teilen soll, 5 in 12. Naja, man könnte es so machen. 5, 10 haben ein halbes Brot gekriegt und der andere hat einen Fisch gekriegt, jeder. Da waren es auch die 12. Aber jetzt, wie fangen sie an? So ein halbes Brötchen. wer ist der größte Kavenzmann hier, der Appetit hat? Du da hinten? Kann schon vorkommen. Also jedenfalls, oder du, ich auch eine Bärenkalle da. So wie Jesus sagt, er hat die Fülle. Und hat die Leute gesagt, komm, nimm mehr, du bist ein großer Kerl, du hast doch junger Mensch, Kerl, nimm mal und ess was. Und sie haben alle genommen, so viel sie wollten. Und das, weil ein Junge bereit war, das zu geben, was er hatte. Und wenn wir bereit sind, an Jesus das zu geben, was wir geben können, was wir haben, dann wird er sein Wunder tun. Ich habe das, diese Wunder selber so erlebt. Das glaubt oder nicht. Wir haben regelmäßig im Gefängnis in Bamenda gepredigt. Und an den größeren Tagen, also immer auch was Essen mitgebracht, weil die Gefangenen dort werden, also die verhungern fast und manche verhungern wirklich und werden so totgeschlagen und es ist schrecklich. Und so brachten unsere Schwestern immer, dann ich habe gepredigt und die haben was zu essen mitgenommen und dann war Weihnachten. Und da wollten sie eine große Feier machen. Und haben so einen riesen Aluminiumtopf, meine Kamerunerschwestern kennen es, bezeugen, die haben so ganz große Marmit von da Reis drin und der andere war so, wir würden Gulasch sagen, drin. Und da war eine Schwester, die war Oberschwester im Krankenhaus. Und Elisabeth Nyamboli, ich sage extra den Namen, dass ihr merkt, das sind keine Geschichtler. Elisabeth Nyamboli, die stand am Topf und hat mit so einem großen Schöpflöffel, nicht wie man zum, am Tisch hat, sondern wie die großen Köche haben. So einen großen Schöpfle und jedem da einen Schlag drauf und einen Schlag von der Bouillon oder von der Gulasch drauf. Und dann sagte die anderen Schwestern, Elisabeth, du gibst zu viel, das reicht doch nirgends. Na, guck doch mal die Menge an. War weit über 100. Dankeschön, das ist lieb von dir, aber ich habe immer so eine gerechte Stimme. Mit oder ohne Wasser. Aber wenn du jeden Tag in Afrika manchmal zwei, dreimal predigst und das in Hitze und Trockenheit und Feuchtigkeit und allem. Naja, jedenfalls haben die mit ihr richtig rumgetan und gesagt, also Elisabeth, du übertreibst, komm. Und die Elisabeth sagte, Gott hat die Fülle. Und hat wieder einen Schlag drauf getan. Die haben keine Teller gehabt, sondern einer hatte eine Öldose, der andere. Also was mal so alte Blechkonserven und Zeug, weil sie keine Teller hatten dort im Gefängnis. Und die gab jedem die Menge. Und die Schwester wurde immer unruhiger. Und von der Logik her hatten die absolut recht. Dann kam der Gefängnisdirektor.
Zu der Elisabeth, sie, die habe recht, gucke sie mal die Zahl der Gefangenen an, das reicht nicht, das gibt Schwierigkeiten.
Und auch dem Gefängnisdirektor wird gesagt, Gott hat die Fülle. Und sie gab weiter. Dickköpfiges Weib, würde ich sagen. Nee, das war kein dickköpfiges Weib, die hat Gott geglaubt. Und sie hat gegeben und gegeben. Und dann war der Topf leer. Am Rand war noch, was ja ein großer Topf ist, aber in der Mitte hast du auf den Boden geschaut. Und jetzt wurden die, nicht nur die Schwestern böse, jetzt fingen die Gefangenen an, unruhig zu werden. Denn die haben alle drauf gekriegt und sie haben nichts gekriegt. Und die Elisabeth blieb ganz gelassen. Gott hat die Fülle, sage ich euch. Und sie schöpfte und schöpfte und schöpfte. Und der Gefängnisdirektor sagt, steh, ich sehe ihn heute noch. Ich glaube, in dem Topf ist Gott. Wir hatten anschließend Weihnachten von November bis März ist die, manchmal noch etwas mehr, die Trockenzeit. Und da hatten wir immer die großen Evangelisationen, da haben wir eine Evangelisation im Stadion gehabt. Und da kam einer der Gefangenenwärter und erzählt, wie er zum Glauben an Jesus kam und erzählt die Geschichte. Und ich stand dort und sah, dass ich konnte es nicht fassen. Leute, ich habe nicht gesponnen, ich habe es gesehen. Die ganzen Gefangenen haben es erlebt. Und alle haben die Fülle gekriegt. Kein einziges ohne Ausgang. Obwohl da nur noch ein Rentle da war. Das haben die erlebt. Und jetzt frage ich euch. Der Herr Jesus, der mit 2 Fischle und 5 Broten, Brötchen, nicht einmal so wie bei uns ein kleiner Semmel, 5000 Männer und mindestens genauso viele Frauen und nochmal so viele Kinder speisen kann, braucht der die Brosamen, die auf den Boden gefallen sind, in den Dreck gefallen sind, aufheben? Hat es der nötig? Wenn ein reicher Mann durch die Stadt geht und dann irgendwo, weil er eben auch nicht dazu kam, sich was nimmt zu einer Imbissstube und kauft und dann fällt ein Pommes frites runter oder 2 in Dreck, buckt er sich und hebt es auf. Aus dem Dreck. Das tut vielleicht einer, der bettelarm ist, der schon lange nichts gegessen hat. Aber ein reicher Mann braucht es nicht und wird es nicht tun. Und der Jesus hat es auch nicht nötig. Aber der Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht und sammelt das, was auf den Boden gefallen ist. Was für die anderen nicht wert war, dass sie es nochmal aufgehoben haben. Die Brosam. In Dreck treten war. Und da zeigt der Herr Jesus, wie wichtig ihm das verloren ist. Lass mich dir sagen, du kannst aus der Familie kommen und dort der Allerverachtetste sein, dass keiner einen Dreck nach dir gefragt hat. In der Schule warst du vielleicht der Schlechteste. Am Arbeitsplatz wirst du nur gemobbt. Und niemand mag dich. Jesus mag dich. Jesus will nicht, dass du im Dreck endest. Jesus will nicht, dass du denkst, mein Leben hat keinen Wert. Jesus liebt dich. Er sucht das Verlorene. Und jetzt ist nicht zu glauben. Jetzt sammeln die Jünger 12 Körbe voll. Und wenn ihr wisst, wie die Körbe damals waren, auch heute noch, wenn du nach Afrika gehst, das sind riesige Körbe, also größer im Inhalt als diese Box da, so hoch. Und das tragen die meisten auf dem Rücken. Und wenn du so einen Korb füllst, 12 davon, von 5 Brötchen. Unglaublich. Warum 12? Gott hat es geschenkt, dass jeder der Jünger, der es verteilt hat, die Fülle hatte. Und ich kann mir jetzt vorstellen, das steht nicht in der Bibel drin, das ist meine Vorstellung. Aber so habe ich Gott erlebt. Dass der Andreas das Burle gerufen hat und gesagt, Josua, du warst so lieb und hast die 5 Brote und die 2 Fisch gegeben. Guck mal, hast du gesehen, was der Jesus draus gemacht hat? Wie all die Leute gegessen haben. Und jetzt will ich dir wiedergeben. Denn der Jesus sagt, wenn wir Gott geben, dann werden wir erhalten 100-fältig. So, komm, gib deine Tasche her. Und dann hat der Andreas die Tasche genommen und füllt mit Brot und dann füllt mit Fisch und richtig prallvoll gemacht. Und der Bub traute sein Auge nicht. Und ich denke, der Bub ist am liebsten das schnell nach Hause gegangen. Der ist nach Hause gerannt. Bei Jesus, dem Sektenprediger, der wurde so genannt damals. Der Jesus wurde es Nazarener genannt, die Juden nahmen San Pascal und Nazareth. Bei dem warst du. Ja! Und Mama, du hast mir noch 5 Brote gegeben und 2 Fische. Ja, Jesus hat mich gefragt, ob er die haben kann. Was? Der Prediger hat von dir, kleiner Bub, Brot und Fisch genommen, das ist ja unverschämt. Und er hat es dann gegessen und du? Nein, Mama, hör mal zu. Der hat es nicht selber gegessen. Der hat es den Leuten gegeben. Oh, das ist ja noch viel schlimmer. Der nimmt von dir gutes Geld ab und gibt es den Leuten. Das ist ja unverschämt. Aber Mama, hör mal gut zu. Stell dir mal vor, von den 5 Brüdern, die du mir gegeben hast, hat die ganz große Menge, haben wir nie so eine Menge Leute gesehen. Die haben alle gegessen. Und dann haben sie nach 12 Körben aufgepasst. Was erzählst du dir? Guck mal her, Mama. Sieh mal, war die Tasche. Und die Mutter hat so stille Augen gekriegt, wieder Gefängnis darin. Und ich bin davon überzeugt. Dadurch ist plötzlich das Denken im Kopf der Mama geändert worden. Und der Grund, der Schlüssel zu dem Wunder war wer? Wer war der Schlüssel für das Wunder? Der Andreas und vor allem der Gott, der Josua. Wunderbar, Josua. Ist er auch bereit, von Jesus alles zu geben? Das ist wunderbar. Jesus wird uns gebrauchen. Und ich kann dir sagen, wenn wir das tun, dann schenkt Gott riesige Freude. Und das Kind, das ist ein wunderbares Kind. Europäer. Sind Sie auch von Kamerun? Von Simbabwe. Wunderbar. Und der junge Mann da hinten ist von Brasilien. Aus Brasilien, Brasiliano. Wunderbar. Gott möchte euch gebrauchen. Ich frage euch jetzt, denn wenn Jesus dem so wichtig ist, dass nichts den Dreck trägt, dass nichts verloren ist, der 3 Gleichnisse gibt, um das verloren. Wie wichtig das ist. Da heißt, und Freude wird sein im Himmel über einen, der Buße tut. Und die Frau, die die Münze verloren hat, als sie gefunden hat, sie dreht alles um im ganzen Haus. Und als sie gefunden hat, dankt sie und Freude geht sie und antwortet, ich habe viel.
Schäfel davon gelaufen ist. Und er ist gelaufen, der Hirte hat gesucht, die Nacht durch, sind die Hirte was blöken. Und findet sie einen Dornbusch und zerreißt sich die Arme in den Dornen, aber holt das Schäfel raus und trägt es auf den Rücken auf. Und der verlorene Sohn bei allen heißt immer dasselbe. Und Freude wird sein bei ihm, der es gefunden hat und im Himmel. Lass mich dir sagen, wenn du dich gebrauchen lässt, um Menschen zu Jesus zu führen, wenn du dich gebrauchen lässt, damit Menschen durch dich und ich auch, durch mich, die Menschen die Liebe Gottes erleben, dann wirst du die größte Freude haben und der Himmel wird jubeln über dir. Wer möchte gern, dass der Himmel über ihn jubelt? Möchte sie auch gern haben, dass der Himmel über sie sich freut? Wunderbar. Und der Herr auch? Ja, ja, sagt er. Also wir zwei, wir sind ja nur die Jüngsten, so alte Kerle wie wir beide. Die haben Grund zu sagen, ich will Gott gehören, denn der Runde ist ja bald vorbei. Aber da machen wir uns doch nichts vor, wir waren doch keine 2000 Jahre alt. Keiner von uns. Die Jungen, die können uns auch, wie geht das jetzt nicht? Aber so wie dahinter, weil wir wissen, dass die Uhr bald abgelaufen ist, machen wir uns nichts vor. Gestern war ich bei den 90-Jährigen. Da habe ich gesagt, wie die Keuze und Bum, ich weiß nicht, wer die kennt. Keuze und Bum, deren Schwester Betsy wurde weil die von Nazis umgebracht. Die haben Juden versteckt in ihrem Haus. Und die Keuze ist rausgekommen, lebendig, und hat angefangen, das Evangelium von der Liebe Gottes zu bringen in der ganzen Welt. Und ist bekannt geworden, überall, die hat auch den Deutschen, die ihre Peiniger waren, die ihre Schwester umgebracht haben und die sie furchtbar zugerichtet haben, denen voller Liebe dieses Evangelium gesagt, eine herrliche Frau. Und die ist weltberühmt geworden, als sie dann 80 Geburtstag hatte, kamen aus der ganzen Welt Gäste mit ihr zu feiern. Und dann sprach Lauren Cunningham plötzlich am Geburtstag, Schwester, ich habe ein Wort von Gott für dich. Gott wird dir nochmal 10 Jahre schenken. Und in den 10 Jahren wirst du mehr Menschen erreichen wie in den 80 Jahren bisher. Und an ihrem 90. Geburtstag sagt die Keuze im Buch, Gott hat sein Wort erfüllt. In den 10 Jahren seit dem 80. Geburtstag habe ich in der ganzen Welt gepredigt zu Hunderttausenden von Menschen. Und sie wurden sehen. Und es ist genau an ihrem Geburtstag angegangen. Am 15. April. 1993 ist ja angegangen. Wie Gott steht. Und da habe ich zu dem Mann gesagt, ich würde dir auch gern sagen, du wirst 10 Jahre älter werden. Aber das haben wir nicht unter Hand, denn Gott es uns nicht sagt. Ich werde nicht von sich aus gehen, von Gott empfangen. Wir alle wissen nicht, wenn der Jesus uns ruft. Die Jüngste kann der Erste sein. Aber wollen wir mit leeren Händen vor Gott stehen? Oder wollen wir nicht sagen, Herr Jesus, sieh, das habe ich getan, mit dem, was du mir im Garten geschenkt hast. Die Bibel sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wir Deutsche, wir sind wirklich nicht die Ärmsten in der Welt. Und wir haben Grund, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, denen zu helfen, die Not haben. Und alles zu tun, damit die Verlorenen die Liebe Gottes kennenlernen. Ich möchte dich fragen, vielleicht bist du so ein Mensch, der wie so ein Brosamen ist, der von anderen gar nicht beachtet wird. Gott beachtet dich. Gott hat dich lieb. Gott möchte sie segnen. Wenn ich denke, dass ich in der ganzen Welt, ich habe vor Ministern, vor Generälen gepredigt. Und ich war ein Mensch, der gestottert hat. Ich komme aus ganz, ganz einfachen Familie am Rand der Schwäbischen Alb. Und komme in der ganzen Welt rum. Warum? Weil Gott die Brosamen aufpackt.
Das, was nichts ist, was verachtet ist, das will Gott gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Junge, wie heißt du? Jetzt du. Aaron. Habt ihr herrliche Namen. Aaron und Josa. Möchtest, ja, meine Frau meint mich. Ich soll auf die Uhr gucken. Ich guck aber nicht auf die Uhr. Ich predige von der Ewigkeit. Wir hatten reicher Ponze, hätte ich fast gesagt, in Nürnberg. Da war ein Junge vielleicht, ein junger Mann, 20 etwa, hab dort gepredigt. Und dann hat einer immer die Oh, komm mal. Dann hab ich gesagt, Sie können ruhig Ihre Ohr runterlassen. Ich höre trotzdem nicht auf. Ich höre dann auf, wenn ich weiß, ich habe das gesagt, was Gott mir aufs Herz legt. Und ich möchte dir sagen, lieber Mensch, es gibt nichts Wichtigeres, als dass du gerettet bist. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass du am Ende weißt, wo du hingehst. Was sind wir besorgt, dass unser Bub auch ja sein Abitur schafft und seine Prüfung schafft und am Ende weiß nie, ob er überhaupt einen Tag in seinem Beruf arbeitet. Wie viele haben einen Beruf gelernt und haben nicht drin gearbeitet? Aber zu wissen, wenn ich hier das Zeitliche segne, dann bin ich bei Gott, dann habe ich ewiges Leben. Ich werde vor Gott aufgenommen. Stell dir vor, als der Stephanus, ein junger Kerl, gesteinigt wurde. Und alle Menschen starrten auf ihn und die anderen voller Hass warfen sie die Steine. Dann strahlen dessen Augen und er ruft, ich sehe den Himmel offen und Jesus stehen. Von Jesus heißt es, und er hat selbst angekündigt, dass er sitzen wird zur Rechten des lebendigen Gottes. Aber ja, Stephanus sieht ihn stehen. Weißt du warum? Wenn du einen Gast kriegst und der dir was wert ist, dann bleibst du nicht sitzen. Dann stehst du auf und gehst an die Tür und lädst den ein und empfängst den. Der Stephanus war so kostbar in den Augen Gottes, dass Jesus aufstand, um ihn zu empfangen. Wir legen Wert, von Menschen beachtet zu werden. Mir ist es, Entschuldigung, scheißegal, was ihr denkt. Und wenn du sagst, der predigt zu lang, der predigt zu laut, ist mir auch egal. Ich muss das sagen, was Gott in mein Herz gelegt hat. Du brauchst Jesus. Und du kannst alles erreichen. Und wenn du ihn nicht hast, bist du verloren. Du kannst steinreich sein. Wenn du Jesus nicht hast, bist du verloren. Und du kannst so erbärmlich sein, dass du auf den Boden fällst. Jesus ist an dir interessiert, will dich aufheben und er macht was aus dir. Wenn jemand meine Klassenkameraden gesagt hätte, dass ihr Schulkamerad, der gestottert hat, dass der mal vor der ganzen Welt überall predigt und vom Ministern empfangen wird. Ich war bei Staatschefs, weil ich so ein toller Kerl bin und so eine schöne Nase habe. Nein, weil ich Jesus erlebt habe. Und ich sag selbst dem Minister und habe es erlebt, wie er mit mir, ein Minister für Gesundheitswesen, auf die Knie gegangen ist, hat Jesus angenommen. Weil ihm sagte, dass er Jesus braucht. Und ich möchte es dir sagen. Und euch, ihr jungen Leute, ich will fragen. Wer möchte nicht sagen, der Jesus, gebrauche du mich ganz, ich will dir gehören. Darf ich mal das Mädel da fragen? Gott hat dich so hübsch gemacht. Mensch, willst du das schöne Leben, das Gott dir geschenkt hat, nicht dem weihen, der dich so schön gemacht hat? Doch. Und ihr junge Kerle da, wir wollen beten und dann möchte ich eine Frage stellen. Herr Jesus, und jetzt habe ich in aller Einfachheit dein Evangelium verkündigt. Und bitte, Herr, schenk du, dass diese einfachen Worte Wirkung haben für ihr Leben, dass kein einziger, der hier jetzt saß, verloren geht, sondern dass sie alle gerettet werden, dass kein einziger in seinem Leben für Nichtigkeit lebt, für vergängliche Dinge, die alle dahin gehen, dass wir es erkennen können, warum ein Paulus sagt, was immer wertvoll war, ist mir jetzt Kot geworden. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Gnade schenkst. Und ich möchte dich bitten zur Bestätigung, auch das zu tun, was du in deinem Wort immer wieder gesagt hast. Und der Herr bestätigt ihr Wort durch Zeichen und Wunder. Und die Kranken wurden gesund. Wenn der jemand krank ist, Herr Jesus, lass ihn heute Morgen deine Heilung erleben. Bitte, Herr Jesus, offenbare du deine Macht. Lass es geschehen, dass in dieser Gemeinde und in der Ulmer Gemeinde und überall, in allen Kirchen, egal wie sie heißen, ob evangelisch, katholisch, Baptist und Methodist und weiß ich wie, Herr, dass du dich verherrlichen kannst. Schenke du, dass in unserem Lande ein neuer Aufbruch ist. Ich bete dich drum. Wir haben nicht die Finanzen, wir haben nicht die Mittel. Wir sind so, es ist für uns so unmöglich wie für den Philippus. Aber für dich ist kein Ding unmöglich. Bitte, Herr, gebrauche du diese lieben Menschen. Und Herr, die es noch nicht sind, die noch nicht dein Kind geworden sind, die noch nicht wissen, meine Sünde ist vergeben. Ich bin Gottes Kind. Ich habe ewiges Leben. Das ist heute erleben. Darum bitte ich dich, Herr Jesus. Schenkst du. Danke, dass ich sie einladen darf. Das will ich jetzt tun, Herr Jesus. Wer wir alle still sind und unsere Häupter geneigt haben, möchte ich fragen, wer möchte heute Morgen sagen, ich will ganz dem Herrn Jesus gehören. Danke, Gott segne dich und dich auch und dich auch und dich auch und dich auch. Halleluja. Ist da noch jemand? Oh ja, Gott segne dich. Halleluja. Wie ist es mit euch? Wir Alte haben es viel dringlicher nötig. Wir stehen kurz vor der Ewigkeit. Was hindert uns eigentlich?